Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI, 15 Minuten. Das Wichtigste rund um künstliche Intelligenz im Alltag, im Berufsleben, wo auch immer, für Vater, Mutter, Kind, Oma, Onkel, Freunde, Bekannte. Einfach erklärt von mir und Peter Seeberg. Hallo, Peter.
Schönen guten Morgen, Robert.
Wir haben jetzt ein bisschen Pause gehabt. Jetzt fangen wir wieder an mit 15 KI. Und wir sprechen heute über Bilder und Bilderkennung. Das ist ja, das kennen ja viele vom Handy, diese Bilderkennung, um das Handy sozusagen zu entsperren. Wie funktioniert Bilderkennung und welche Rolle spielt KI da?
Wie funktioniert Bilderkennung? Wie erkennt der Mensch Bilder? Das ist das eine. Also wir können uns ja selber das alle gut vorstellen. Fängt ja an im Kindesalter, wo ab einem bestimmten Alter, nach bestimmter Anzahl von Wochen, Monaten, das Kind, das kleine Kind, anfängt einen zu erkennen, wenn man das zweite oder eher vielleicht das fünfte oder zehnte Mal. KI, wie schon öfters erwähnt, ist ja immer eine Mustererkennung, Mustererkennung in Daten. Und das ist genau, was Algorithmen als KI, als künstliche Intelligenz für uns machen. Wenn es geht um Bilderkennung allgemein, und wir werden heute drüber reden, in sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen und Anwendungsfällen. Nehmen wir mal das Beispiel der Gesichtserkennung, die du gerade erwähnt hast. Und die kennen wir auf Facebook in den sozialen Medien, wo auf einmal ein Kästchen um ein Gesicht gemalt wird und da wird da hingeschrieben, das ist der Peter oder das ist der Robert oder ein Bekannter vom Robert oder vom Peter. Diese Daten, das sind in dem Fall Pixel, also ich habe auf mein Smartphone oder auf meinen Bildschirm von meinem Notebook. Das sind ja Pixel und diese kleine Pünktchen in hoher oder niedriger Qualität. Aber gemeinsam formen die ja das Bild und wir Menschen, wir gucken auf diese Pixel und wir sehen, genau, das ist das Bild von Robert, das ist das Bild von Peter. Algorithmen tun es auf eine ähnliche Art und Weise, dass die irgendwann erkannt haben müssen, was macht denn den Peter oder was macht den Robert aus? Der ein oder andere wird es schon mal gesehen haben, dass über das menschliche Gesicht quasi so ein Raster gelegt wird.
Genau.
Also wahrscheinlich ist ein Punkt Mitte auf der Nase. Und der eine hat, sag mal, relativ zu allen anderen Menschen, ich glaube, es hat auch schon mal geheißen, Gesichter, die uns irgendwie angenehm sind, das sind der Durchschnitt von allen Gesichtern, die wir erkennen quasi.
So ein goldener Schnitt.
Also der eine... Ja, sowas ähnliches wie ein goldener Schnitt, ja. Der eine hat seine Nase ein bisschen nach oben, der andere ein bisschen nach unten und so weiter und so fort. Und so gibt es 100 oder 1000 Punkte verteilt. Und wenn die erkannt werden und dann müssen wir dem Algorithmus sagen oder indirekt. Das heißt, wenn der Robert irgendwo auf LinkedIn, auf Facebook, auf irgendeinen in den sozialen Medien als Beispiel unterwegs ist, dann ist klar, wenn der Robert was schreibt und ein Bild macht, das ist der Robert. Und dann wird dieser Begriff Robert, der Name Robert, der wird immer verglichen mit dieses Netz, mit dieser Mustererkennung, bis irgendwo der Algorithmus selber fähig ist, zu sagen, diese Kombination von diesen 1000 Punkten, das ist das Gesicht von Robert. Und dann macht er das Kästchen von selber rum und sagt, schau, da ist der Robert.
Genau, wenn es zum Beispiel beim iPhone, musst du ja deinen Kopf auch immer so im Kreis nachführen und musst dann sozusagen auch bestimmte Positionen, bestimmte Winkel deines Gesichtes einsetzen, damit er im Prinzip einen Rundumblick von deinem Gesicht bekommt.
Ja. Genau, rundum im Sinne von, was ist das, vielleicht 90 Grad oder ein bisschen mehr, Grad, weiß ich nicht, wie stark du dann dein Gesicht drehst. Damit kriegt dieser Algorithmus mehr zu sehen als nur ein, ich nenne es mal 2D-Bild, ne? Also nur Breite und Höhe, du drehst und dadurch kriegst du natürlich auch noch tiefe Einstellungen und ist dann quasi umso sicherer. Ja, in Zeiten wie diese, wo wir seit mittlerweile, keine Ahnung, ein halbes Jahr hier unsere Mund-Nase-Abdeckung und seit kurzem eine FFP2 oder wie heißt es, eine medizinische Maske tragen müssen, ja. die ja typischerweise bist, die muss ja, glaube ich, über die, ich sollte nicht über sagen, glaube ja. ich, muss ja wissen, über die Nase gehen. Und es das bedeutet, dass genau von diesem Netz, von dem ich gerade gesprochen habe, was normalerweise von oberhalb Stirn bis wahrscheinlich unterm Kinn geht und links, rechts die Ohren mit reinnimmt, ist dann ungefähr die Hälfte bedeckt. Das bedeutet, dass der ein oder andere schon mal bemerkt hat, er hat oder sie hat ihre Maske aufgehabt und ist nicht mehr in sein iPhone oder in sein Samsung oder egal welches Handy auch reingekommen, weil eben die untere Hälfte von diesem Raster, von diesem Bild vom Algorithmus nicht mehr erkannt wurde. Es war alles nur weiß. Und dann hat der Algorithmus gesagt, nein, dich lasse ich jetzt nicht rein, weil du bist nicht der Peter Seeberg, du bist nicht der Robert Weber.
Jetzt ist es ja eine bewusste Entscheidung, ich trainiere das iPhone oder mein Handy damit und sage, ich möchte das sozusagen nutzen zum Entsperren. Jetzt kennen wir ja auch im Internet immer so Bilder, die Google uns schickt, wenn man sich zum Beispiel irgendwo anmeldet. Und dann muss man ja angeben, klicken, ich bin kein Roboter, und dann hat man 9 Bilder oder 12 sind es manchmal, und dann muss man sagen, markiere bitte alle Ampeln. Warum muss man das tun? Ist das einfach nur eine Sicherheitsüberprüfung oder steckt da was anderes dahinter?
Ja, da steckt sicher noch was anderes auch dahinter. Also es hat erstens, ist es eine Art und Weise, dem dahintersteckenden Algorithmus zu sagen, da kommt jetzt gerade nicht ein Algorithmus rein von außen, sondern ein Mensch. Das ist ein bisschen schwierig in dem Fall, aber es geht den Menschen, die irgendein Programm entwickelt haben, darum, dass sie echte Menschen, also einen echten Peter Seeberg, einen echten Robert Weber auf ihrer Website bekommen. Theoretisch könnte auch irgendeine Drittfirma einen Algorithmus schreiben und mit ganz vielen unterschiedlichen E-Mails, Millionen von E-Mails, auf diese Plattform kommen. Und dann glaubt dieser Betreiber, der hat ganz viele Nutzer, schau her, ich habe Millionen. Aber das sind gar keine Menschen, das sind dann nur Algorithmen. Das ist Nummer eins, ja, Cobots, Roboter, sozusagen. Und das Zweite, was dann zur gleichen Zeit gemacht wird, ist, dass bestätigt wird von Menschen quasi umsonst. Der Mensch, der bestätigt, das ist jetzt eine Ampel, die Ampel ist rechts unten, der Baum ist links oben. Und somit wird auch der Algorithmus antrainiert. Wir müssen ja, ich habe vorher das Beispiel genannt, wenn du das jetzt auf dem Facebook machst und quasi implizit sagst, hier hast du ein Bild von meinem Gesicht, dann weiß der Algorithmus, okay, das Bild, was jetzt kommt, das heißt Robert Weber. Und das muss ja dieser Algorithmus lernen. Ich habe ganz am Anfang das Beispiel vom neugeborenen Kind und ich weiß nicht, wo das anfängt, aber irgendwo im Lauf der Monaten fängt das Kind an zu schauen und erkennt dann irgendwann Mama, Papa ist dann hoffentlich auch in der Nähe, auch evolutionär bedingt meine ich jetzt, und wird dann irgendwann genauso erkannt. So funktioniert der Algorithmus auch. Und diese Firmen, die diese Technologie, die du gerade erwähnt hast, einsetzen, die nutzen dann doppelt quasi auf der einen Seite der Zugang und auf der anderen Seite nutzen die noch, dass Algorithmen auf Bilder trainiert werden, aus irgendeinem Grund, wo man gerne hat, dass die Algorithmen trainiert werden, nämlich Bäume, wie du gesagt hast, oder Autos oder Pflanzen oder egal was.
Ich trainiere damit eine Anwendung von Google.
In dem Fall von Google, ja. Wenn es Google ist, wenn dieser Algorithmus, der da drunten ist, von Google selber ist, dann entscheidet Google nebenbei, welche Bilder von uns Menschen nebenbei trainiert werden, ganz umsonst, ja, ohne dass wir das bewusst sind.
Da gibt es ja mittlerweile richtige Jobs, dass es Menschen gibt, auch fürs autonome Fahren in Entwicklungsländern oder in aufstrebenden Ländern, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Verkehrsbilder anzuschauen und zu trainieren und zu sagen, Stoppschild, Vorfahrtstraße, Achtung, rechts, links,
ganz Auto. Genau. Ja. Ganz genau. Und wie du es gerade erklärt hast, das ist mittlerweile schon ein Job. Wir wollen nicht so detailliert reingehen, aber es gibt zwei großen Formen des maschinellen Lernens. Und das eine heißt beaufsichtigt oder unbeaufsichtigt. Wir gehen da nicht tiefer rein. Aber da, wovon wir jetzt gerade sprechen, ist das beaufsichtigte Lernen. Bedeutet eigentlich, dass wir Menschen einem Algorithmus Beispiele mitgeben. Und dann fragen wir den Algorithmus dann in irgendwelchen Daten, die wir ihm geben, reinzugehen und dann uns in diesen Datenbeständen zu sagen, wo die Beispiele, die wir ihm antrainiert haben, auch vorkommen. Und das kann man machen in seiner eigenen Firma. Das können Domain-Experten machen, wenn es wirklich sehr schwierig ist. Also ich habe irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht habe ich produziere ich irgendwo einen Stahl und da kommen ganz feine Risse und bestimmte Risse sind aber nicht schlimm und andere sind katastrophal. Das weiß nur der Profi. Dann sitzt der Profi da drauf und der macht das. Das kann nicht der Robert Weber oder Peter Seeberg machen. Mhm. Aber für diese Anwendung in autonomen Fahren vielleicht Bäume zu erkennen, ne? Also ich fahre jetzt auf eine Straße, stehen links und rechts Bäume, dann ist es gut, dass der Algorithmus das versteht. Und dazu kann so eine Anwendung, die wir gerade gesagt haben, das können wir, wenn wir irgendwo reingehen müssen, können wir sagen, der Baum, der steht rechts oder der Baum steht links. Und damit hat wieder ein Mensch wieder ein Bild bestätigt, dass der Baum links oder rechts steht.
Jetzt haben wir gerade gesagt, okay, das iPhone macht das ja auf dem iPhone. Das geht ja nirgendwo anders hin, sondern da lernt der Algorithmus, da sind die Daten auf dem Chip und Apple garantiert dir, dass diese Bilddaten nirgendwo anders verschwinden. Jetzt gibt es aber auch Leute oder riesige Mengen von Bilddaten, die wandern dann in eine Cloud. Ich weiß, dass zum Beispiel die Bundespolizei ja mit AWS zusammenarbeitet, glaube ich, und da landen die in einem Cloud Umfeld. Was ist der Vorteil, wenn es in der Cloud ist und was ist der Nachteil, wenn es da ist?
Sagen wir mal so, also viele von uns Menschen haben in den meisten Fällen kein Problem damit oder eher kein Problem damit, dass wir Bilder von unserem Gesicht machen und Wissende, dass diese Bilder auf unserem eigenen iPhone bleiben. Da müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir tatsächlich die erste Sicherheit ist ja schon, dass ich eigentlich nur reinkomme mit meinem eigenen Gesicht. Und wenn ich das verstehe und auch ein Vertrauen habe, dann sage ich, ja, kann ich ruhig machen. Viele von uns, und das ist sowohl im Konsumentenbereich wie auch im geschäftlichen Bereich, haben ein Problem damit, haben Angst und sagen, sowas Privateres als mein eigenes Gesicht gibt es nicht. Und dann ist auf einmal mein Gesicht, da ist es bei irgendeinem Anbieter irgendwo in der Welt auf irgendeinem Server, was passiert damit, wenn der jetzt diese Bilder verkauft oder so. Also da haben die meisten von uns, hat auch wieder mit Vertrauen zu tun, haben aber ein bisschen ein komisches Gefühl. Und deshalb ab dem Moment, seit einigen Jahren, wo diese Prozessoren, diese Chips so leistungsfähig geworden sind, dass ich die Fähigkeit habe, direkt auf diesem Smartphone, auf diesem Handy diese Bilder zu verarbeiten, zu trainieren und dann anschließend auch zu erkennen, das ist der Robert Seeber, jetzt verwechsel ich schon unseren Namen, das ist der Robert Weber und das ist der Peter Seeberg. Das ist ein Vorteil, dann brauche ich diese Daten nicht mehr irgendwo hinzuschicken.
Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben ganz tolle Anwendungen, aber Bilderkennung, Face Recognition nennt man es ja auch, ist in autoritären Staaten, aber nicht nur in autoritären Staaten, auch in den USA gibt es Anwendungen, in Großbritannien gibt es Anwendungen und in Deutschland gibt es Probeanwendungen am Berliner Südkreuz, am Bahnhof. Man kann damit auch einfach, muss man sagen, Menschen überwachen. Ja.
Sicher. Und wie mit jeder Anwendung der künstlichen Intelligenz, ich kann sehr viel Gutes machen. Ich kann auch Sachen machen, die vielleicht nicht gut sind. Und da scheiden sich auch immer die Geister. Und wir sind natürlich das Land hier, Deutschland, erweitert auf die Europäische Union mit dem strengsten Datenschutz. Also Datenschutz ist uns Deutschen, uns Europäer, aber trotzdem, es kommt aus Deutschland am wichtigsten weltweit. Manchmal so weit scheint es in diesen schwierigen Corona-Zeiten, dass Datenschutz über die Gesundheit oder über das Leben des Menschen steht. Es ist sehr schwierig. Es ist möglich, Menschen zu überwachen. Und übrigens, so wenig Videoüberwachung haben wir nicht, wie man sich aus dem Grund denken könnte. Nummer eins absolut in Zahlen ist China. Nummer zwei sind die USA. Aber Nummer drei sind wir schon.
Okay.
Also weltweit in der Anzahl von Videoüberwachungsanwendungen. Und es ist auch datenschutzrechtlich erlaubt. Ich muss nur aus bestimmten Gründen, die festgelegt sind, kann ich das machen. Ich muss dann immer festschreiben, warum ich das mache, wenn ich mein Hausrecht ausübe oder der Staat darf in bestimmten Situationen das machen. Aber wie gesagt, man muss wahnsinnig aufpassen. Ich kann nicht immer nur die bösen Menschen erkennen. In ganz bestimmten kleinen Fällen wird ein guter Mensch quasi erkannt als böser Mensch und dann habe ich ein Problem. Dann muss dieser gute Mensch erstmal aufs Polizeipräsidium und erstmal erklären, dass er ein guter Mensch ist und nicht der böse Mensch, wofür er erkannt wurde.
Genau, und Videoüberwachung ist ja auch nicht gleich Videoüberwachung. Also, wenn du einfach nur eine Videokamera aufhängst und du filmst, dann machst du ja noch keine Face Recognition. Du hast ja dann noch keine Daten. Also, angenommen, du baust dir an deinem Gartentor eine Kamera hin und machst einen Hinweis, hier wird gefilmt. Da wirst du ja noch keine, vielleicht schon, aber vielleicht auch noch nicht, eine Cloud-Plattform dahinter liegen haben, wo du alle Bilder speicherst und mit Merkmalen versiehst und die sozusagen gegenspielst gegen eine andere Datenbank und rausfindest, wo jetzt dein Nachbar vielleicht war, wo er nicht war. Also es ist Videoüberwachung ist das eine, aber das Videoüberwachung mit KI ist nochmal eine ganz andere Stufe.
Genau, Daten ist das eine, wie du es gesagt hast. Ich sammle ja nur Bilder, ich sammle Daten und das zweite ist die Anwendung. Nur würde ich mal davon ausgehen, dass genau solche Kameras schon heute existieren, also solche Smartphones heute existieren oder wenn nicht, dann morgen auf den Markt kommen. Und es ist ganz klar, dass diese Anwendungen dann wiederum, wenn sie auf den Markt kommen, dann nur innerhalb des Gesetzes angewendet werden dürfen. Und du hast es schon sehr gut angedeutet. Ich darf als Diskothek, als Beispiel oder Fußballspiel, solange ich da ganz klar hinschreibe, das Zeichen, hier wird Video aufgenommen und ich muss irgendwo hinterlegen auch, warum ich das mache und ich habe ganz viele Regeln datenschutzmäßig, woran ich mich zu halten habe, dann kann ich das machen. Aber es kann nicht jeder einfach mal irgendwo eine Kamera aufstellen und glauben, er ist im Recht, indem dann diese Kamera auch noch diese Bilder erkennt und diese dann irgendwie im Internet verteilt und sagt, schau, oh, der Peter Seebeck, der war gestern in, ich weiß nicht, unterwegs und der Peter Seebeck, der hat es nicht gesagt, dass diese Anwendung das machen darf.
Vielen Dank, Peter. 15 Minuten KI sind schon wieder zu Ende. Schöne Grüße nach München.
Schöne Grüße zurück nach Würzburg und dir einen schönen Tag und einen schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.